ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen. Jetzt haben alle mal eine Nacht drüber geschlafen und heute früh überwiegt hoffentlich der Stolz bei allen Unionerinnen und Unionern über diesen ersten Auftritt des ersten FC Union in der Champions League bei Real Madrid. In der Nachspielzeit haben die Köpenicker doch noch sehr, sehr spät den einen Gegentreffer kassiert und mit 0:1 verloren. Das ordnet uns unser Reporter gleich mal ein. Dann kümmern wir uns um das viel diskutierte neue Logo der CDU und das verunglückte Imagevideo dazu im Kommentar und reden über die neue sogenannte Mitte-Studie von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die alle zwei Jahre rechtsextreme Einstellungen in der deutschen Gesellschaft erhebt. Aber wie immer erstmal das hier.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 21. September 2023, der internationale Friedenstag. Viele Promis haben heute Geburtstag, einige auch einen runden, und zwar einer der besten Radrennfahrer der Welt zum Beispiel. Tadej Pogacar aus Slowenien hat die Tour de France in den letzten vier Jahren zweimal als Sieger und zweimal als Zweiter beendet. Er wird erst 25. Noch ein Mann aus der Sportwelt feiert heute, Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfer aus Berlin. Er war einer der besten Schiedsrichter Deutschlands und hat 11 Jahre lang auch internationale Spiele geleitet, darunter 6 Champions-League-Begegnungen. Manuel Gräfe wird heute 50. Und dann noch eine ganz andere Branche. Der Erzbischof von München hat heute auch Geburtstag, Kardinal Reinhard Marx. Er wird 70 und feiert am Samstag mit einem Gottesdienst, Bier, Brezen und Salutschüssen auf dem Domplatz und einem Wiesenbesuch.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York geht in ihren dritten Tag. Heute soll es Ansprachen unter anderem von Palästinenserpräsident Abbas, EU-Ratspräsident Michel und Chinas Vizepräsident Hang Zheng geben. Der UN-Sicherheitsrat will sich mit dem aserbaidschanischen Angriff auf die Südkaukasusregion Bergkarabach beschäftigen. Außenministerin Baerbock plant unter anderem an einer vorbereitenden Sitzung für den sogenannten Zukunftsgipfel teilzunehmen, der im kommenden Jahr drängende internationale Fragen aufnehmen soll.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich heute unter anderem mit der Wohnungsnot in der Stadt und den Landesfinanzen. Außerdem berät das Parlament über Wählen ab 16. Berlin will das Wahlalter für Abgeordnetenhauswahlen herabsetzen. In mehreren Bundesländern gilt das schon für die Wahl von Landesparlamenten, darunter Brandenburg. Dort, also im Brandenburger Landtag, geht es heute in der Plenarsitzung unter anderem um das Niveau der Löhne in Brandenburg, die automatische Erhöhung der Abgeordneten-Diäten und den Kampf gegen den Lehrermangel.
Das geht gar nicht.
Die Mitte der Gesellschaft wird immer empfänglicher für extremistische und demokratiefeindliche Einstellungen. Das zeigt die aktuelle Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Menschenfeindliche Einstellungen nehmen demnach zu, ein Teil der Mitte radikalisiert sich. Mehr als 6% der Befragten befürworten zum Beispiel eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland. Das Ergebnis der Studie, die distanzierte Mitte, wird heute ganz offiziell in Berlin vorgestellt. Wir sprechen mit einer der Autorinnen um kurz nach 7:30.
Was fehlt?
Hausärztinnen und Hausärzte. Heute beginnt in Berlin der 44. Hausärztinnen- und Hausärztetag. Der Verband warnt vorab vor einem Versorgungsnotstand jetzt im Herbst und im Winter, weil Arztpraxen immer überlasteter sind. Die Versorgung sei kurz vorm Kippen. Nur die Bereitschaft der Ärzte zu immer neuen Sonderschichten fange dies noch auf, heißt es vom Verband. Bald seien bundesweit 5000 Hausarztstellen unbesetzt. Schon jetzt müssen immer mehr Praxen neue Patientinnen und Patienten abweisen.
Das ist Berlin.
Winter mollig warm, so heißt die Sammelaktion der Fan- und Mitgliederabteilung des 1. FC Union für Bedürftige. Nach zweijähriger Pause geht's heute wieder los. Benötigt werden Schlafsäcke, Zelte, Männer-Winterkleidung und Hygieneartikel. Die Spenden können heute und morgen von 16 bis 20 Uhr auf dem alten Lidl-Gelände abgegeben werden oder vor dem Heimspiel am Samstag gegen Hoffenheim.
War das bitter. Beinahe wäre der 1. FC Union mit einem 0:0 aus dem Bernabeu nach Hause gefahren oder geflogen. Knapp 2 Minuten waren in der Nachspielzeit noch zu spielen bei Real Madrid und dann kam die 3. Minute der Nachspielzeit.
Groß, Ecke schnell ausgeführt. Fede Valverde hat jetzt freie Schussbahn auf 17 Metern und da ist das Tor. Das Tor für Real Jude Bellingham, der den Abstauber versenkt im Herzen des ersten FC Union.
So schade für die Unioner, dass sie sich für den großen Kampf am Ende nicht belohnen konnten.
Im Herzen versenkt, das fand ich sehr, sehr poetisch an dieser Stelle gestern. Jakob Rüger war für uns in Madrid bei diesem historischen ersten Champions League-Spiel für den ersten FC Union auch dabei. Guten Morgen, Jakob.
Schönen guten Morgen aus Spanien.
Union hat sich extrem teuer verkauft gestern, Real Madrid sehr, sehr lange genervt, aber dann eben doch noch dieses eine Gegentor kassiert. Wie sehr hadern die Unioner jetzt mit diesem Ergebnis?
Ja, man konnte das gestern relativ gut sehen, schon auf dem Spielfeld, wie sie enttäuscht waren, wie sie ja sicherlich auch ein bisschen wütend waren, wie das zustande gekommen ist, dass sie einmal eben gepennt haben in diesen letzten ein, zwei Minuten. Und ja, in der Mixzone bei den Interviews, da wollte man dann jemanden wie Kevin Behrens auch irgendwie so ein bisschen in den Arm nehmen und mal trösten und sagen, Mensch, das ist alles irgendwie so unglücklich gelaufen. Sie waren schon sehr, sehr enttäuscht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ihr Trainer Urs Fischer, der hat das auf der Pressekonferenz dann auch ziemlich gut eingeordnet.
Am Schluss ist Fußball immer gerecht. Also ich glaube, nimmt man die 95 Minuten, glaube ich, ist Real auch der verdiente Sieger. Aber wenn du so kurz davor bist, einen Punkt mitzunehmen, ich glaube, dann tut es auch weh, weil es die Mannschaft gerade defensiv, ich glaube, wirklich sehr gut gemacht hat.
Ja, es war ein sehr reifes Auswärtsspiel des ersten FC Union. Mutig, leidenschaftlich haben sie gespielt. Zur Wahrheit gehört allerdings natürlich dann auch, und Urs Fischer hat das so ein bisschen angedeutet, zweimal Pfosten getroffen von Real Madrid. Die Spanier waren einfach auch wirklich drückend überlegen und haben sich diesen 1-0-Sieg dann am Ende auch verdient.
Ja, wenn das Gegentor wenigstens nicht so spät gefallen wäre, als man sich mit dieser kleinen Sensation von einem 0-0 schon langsam angefreundet hatte. Wie sehr ist dieses Erlebnis in diesem Stadion, in der Champions League zu spielen, durch diese Dramatik jetzt auch getrübt?
Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, denn die Union-Fans zum Beispiel, mit denen wir in der Stadt gesprochen haben gestern vor dem Spiel, die haben alle gesagt, das Ergebnis ist eigentlich total egal, Hauptsache wir kommen nicht unter die Räder, Hauptsache wir verlieren nicht mit 0-5 oder 0-6, wenn es eine knappe Niederlage wird, dann ist das auch okay. Ja, das ist jetzt sicherlich ärgerlich und dramatisch, aber ich glaube, das trübt diesen ganzen Auftritt nicht. Die Spieler hatten vor der Partie große leuchtende Augen im Stadion, bei den Fans war es genauso. Und Kevin Behrens hat, glaube ich, dann so ein Stück weit auch die Gefühlswelt der Union-Fans und des ganzen Vereins nach dem Spiel auch nochmal gut zusammengefasst.
Man ist natürlich extrem enttäuscht, dass man hier ein gutes Spiel gemacht hat und dann am Ende verloren hat, aber auch irgendwie stolz, dass wir so gut mithalten konnten, sage ich jetzt mal, auch wenn wir jetzt nicht die großen Chancen hatten, aber trotzdem sind wir stolz, dass wir hier ein gutes Auswärtsspiel gegen Real Madrid gemacht haben.
Ja, und ich glaube, dieser Stolz, der überwiegt dann heute Morgen auch bei sowohl der Mannschaft, wenn sie hier in Madrid wach wird, als auch, glaube ich, bei den Fans. Viele sind übrigens vor wenigen Minuten mit den Charterfliegern aus Madrid wieder in Berlin gelandet. Für sehr viele wird es direkt zur Arbeit gehen. Und ich glaube, sie werden voller Stolz viel zu erzählen haben bei ihren Kollegen von diesem einen 24-Stunden-Trip nach Madrid.
Aber wir haben auch gehört, dass es vor dem Spiel Ärger für Union-Fans gab. Was war da los?
Ja, in der Tat, der Einlass für die 4000 Anhänger, die ein Ticket hatten, ging sehr, sehr schleppend voran. Man hat die Personalien sehr genau kontrolliert und dann gab es offenbar Probleme mit dem Fanmaterial. Fahnen durften nicht ins Stadion gelassen werden. Es ging wohl auch um Trommeln und Megafone, etwas, das bei uns in Deutschland total normal ist. Aber da hat sich Real Madrid oder vielleicht auch die Polizei gestern quergestellt und die aktive Fanszene des ersten FC Union hat dann dagegen protestiert und hat trotz Ticket das Spiel boykottiert. Es handelte sich um 300 Anhänger, die das Stadiongelände dann wieder verlassen haben und in die Innenstadt zurückgegangen ist. Das ist denen sicherlich nicht leicht gefallen. Auf der anderen Seite war für die Fans sicherlich auch die Frage, wo lässt man jetzt das Material, was man nicht mit reinnehmen darf, und ist der Polizei zu übergeben, war dann sicherlich kein Weg für die Fans. Und deswegen haben sie das größte Spiel der Vereinsgeschichte schweren Herzens gestern verpasst.
Das ist auch bitter. Wie das Ergebnis. Jakob Rüger, unser Radio 1 Sportreporter aus Madrid, am Morgen danach, nach dem historischen Abend im Estadio Santiago Bernabéu. Danke und gute Heimreise.
Es sollte ein Neuanfang werden. Die CDU hat am Dienstag ihr neues Design präsentiert mit neuen Farben, neuem Logo, neuem Imagefilm. Präsentiert vom neuen und vor allem sehr begeisterten Generalsekretär Carsten Linnemann, der bei der Gelegenheit auch erklärt hat, wofür die neuen blauen Farben stehen.
Kardinabia Blau und eine Ergänzungsfarbe, die nennen wir Rhöndorf. Hier steht Rhöndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit und das Thema Cadenabbia für Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Damit wollen wir in die Zukunft starten, so wollen wir die Zukunft gewinnen.
In Rhöndorf hat CDU-Ikone Konrad Adenauer gewohnt, in Cadenabbia hat er geurlaubt. Erst hat die Farbdeutung irritiert, dann noch viel mehr das Imagevideo. Da ist den CDU-Verantwortlichen nämlich entgangen, dass nicht das Reichstagsgebäude zu sehen ist, sondern der georgische Präsidentenpalast.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Politischer Autor beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Autsch, möchte man da laut rufen. Wie groß ist der Schaden, der da entstanden ist?
Ja, der ist schon groß, aber ich muss gleichzeitig zugeben, es fällt mir einfach schwer, diesen PR-technischen Autounfall zu kommentieren heute Morgen, gerade weil ich fest davon überzeugt bin, dass man auf taumelnde oder bereits am Boden liegende nicht noch extra eindreschen sollte. Und die CDU steht im Angesicht der großen populistischen Bedrohung dieser Tage ja wirklich nicht gut da, ähnlich wie die anderen eigentlich ja grundanständigen demokratischen Parteien, die wir in Deutschland über die Jahrzehnte so kannten. Aber das Streben nach einem neuen Antlitz, nach dem Motto neues Logo, neues Glück, das wurde wirklich zum Kompletteigentor. Die Wahl von Türkis zur neuen Signalfarbe wurde dann von einem gewissen Sebastian Kurz in einem vergifteten Tweet gleich überschwänglich gewürdigt. Lieber Friedrich Merz, schrieb Kurz, mit deinen Inhalten und Themen ist dir der Weg ins Kanzleramt gewiss. Ich finde, die Farbauswahl ist sehr gelungen, Zwinker-Smiley. Ja, damit wollte Kurz allein auf eines hinweisen, dass die Farbe von ihm und seiner ÖVP in Österreich geklaut wurde, die sich vor ein paar Jahren neu erfinden wollte, ehe sie als Heißluftballon wieder abschmierte. Dann hat die beauftragte Agentur, ihr habt schon gesagt, in dem Imagefilm zur Kampagne, die Kuppel des Präsidentenpalastes von Georgien in Tiflis statt, wie gewollt, die Reichstagskuppel gefeatured, was den Verdacht dann doch einer very low production nahelegt. Und dann waren ursprünglich in diesem Film zwar Konrad Adenauer und Helmut Kohl zu sehen, nicht aber Angela Merkel, was zu Recht den Verdacht aufkommen ließ, dass insbesondere der aktuelle CDU-Chef Friedrich Merz seine chronische Kontrahentin von der Bühne schubsen wollte. Ja, das fiel aber noch auf und so musste Merkel dann über Nacht doch noch in den Clip reingeschnitten werden. Also nicht Merz fiel das auf, sondern den anderen Kollegen aus dem CDU-Vorstand. Dass gerade die ostdeutschen Landesverbände verstärkt gegen die neue Verpackung aufbegehren, sei hier nur am Rande erwähnt. Was bleibt am Ende von dieser Posse? Dass Corporate Identity ein ganz furchtbares McKinsey-Scholz-and-Friends-Gefasel ist, dass man sich Ausstrahlung und Identität nicht bei irgendeiner Agentur kaufen kann, gerade nicht als politische Partei, als einer der letzten verbliebenen Volksparteien Europas. Die CDU sollte wieder klarer Stellung beziehen, inhaltlich und am besten so, dass es keinen Applaus von der Berufslinken auf Twitter gibt. Will man denen als CDU gefallen, kann man den Laden nämlich gleich dicht machen und die CDU wird noch weiter wachsen, was die Linken auf Twitter dann auch wieder ganz schlimm finden, ohne zu hinterfragen, ob eine komplett verunsicherte und kompasslose CDU nicht ein gewichtiger Grund dafür sind, warum so viel Angebot und Raum für eine Partei rechts von ihr entstehen konnte. Wer diese Zusammenhänge gerade als Linker nicht erkennt, agiert doch ein bisschen unpolitisch. Deshalb, liebe CDU, kümmert euch weniger um Logos, Farben, Verpackung und Videoclips, sondern um Ideen und eine Ansprache, die weite Teile der Bevölkerung verstehen, ganz egal, welche Haltungsnoten ihr dafür auf Social Media bekommt.
Der Donnerstagskommentar von Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Dankeschön.
Gern.
Wie rechts sind die Deutschen, also der Durchschnitt der Deutschen, die sogenannte Mitte der Gesellschaft? Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung will das alle 2 Jahre ganz genau wissen und rausfinden und lässt in der sogenannten Mitte-Studie die rechtsextremen, menschenfeindlichen und demokratiegefährdenden Einstellungen dieser Mitte abfragen. Heute erscheint die neue Ausgabe und der Titel deutet schon mal so ein bisschen was an. Die Überschrift ist nämlich die distanzierte Mitte.
Was das genau zu bedeuten hat, fragen wir jetzt die Co-Autorin der Mitte-Studie, die Sozialpsychologin Professorin Beate Küpper von der Uni Bielefeld. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben gut 2000 Menschen befragt im Alter von 18 bis 94 Jahren, repräsentativ und festgestellt, rechte und rechtsextreme Einstellungen nehmen zu. Was haben Sie da genau gefragt?
Also wir haben 18 einzelne Aussagen, mit denen wir rechtsextreme Einstellungen erfragen. Das sind beispielsweise politisch-historische Einstellungen. So etwas wie, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt. Da stimmen 25% eher oder voll zu und weitere 19% teils. Das ist also nicht das, was die Demokratie eigentlich sich vorstellt an Vielfalt von Interessen und Meinungen. Wir fragen auch die Zustimmung zum Nationalsozialismus. Beispielsweise der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Hier haben wir über fast 30%, die dann zumindest teils zustimmen. Es gibt wertvolles und unwertes Leben, diese Form des Sozialdarwinismus, den wir hier abfragen, da stimmen auch über 20% mindestens teils zu. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus sind auch noch dabei.
Also es ist nicht nur eine Frage, sondern mehrere. 15% der Menschen verorten sich jetzt in ihrer Studie selbst rechts der Mitte. Vorher waren es 10%, also 5 Prozentpunkte mehr. Ordnen Sie uns das mal ein. Ist das ein starker Anstieg?
Das ist für eine Meinungsumfrage ein sehr drastischer Anstieg. Unsere Einstellungen sind in der Regel eher etwas zäh und die verändern wir nicht so schnell. Von daher ist dieser Anstieg auch des klar rechtsextremen Weltbildes, was inzwischen von über 8% geteilt wird, im Vergleich zur Vorbefragung von vor 2 Jahren, ist das ein Anstieg von ein dreimal so hoher Anstieg. Dreimal mehr Leute stimmen dazu. Und das ist wirklich ein ganz drastischer Anstieg.
Ich überlege gerade, ob wir Sie anrufen sollen, weil die Leitung ist im Moment ganz schlecht. Wir versuchen es mal mit der nächsten Frage. Ansonsten müssen wir nochmal auflegen und es nochmal probieren. Mhm. Was meinen Sie mit der Überschrift, die distanzierte Mitte? Ist da sowas wie Nachrichtenmüdigkeit zum Beispiel gemeint?
Das ist weniger die Nachrichtenmüdigkeit als die nicht nur der Vertrauensverlust in Demokratie, sondern auch die Verachtung in Demokratie und das Unsicherwerden, ob Demokratie eigentlich die beste Staatsform ist oder ob nicht vielleicht doch eine Diktatur besser sei. Und da sehen wir immer mehr Menschen, die hier in Zweifel kommen und die auch mit einem ziemlichen Selbstbewusstsein und auch einer gewissen Lust an der Demokratie nicht nur, ich sag mal, Kritik üben, die wichtig ist für Demokratie, um sie weiterzuentwickeln, immer einen kritischen Blick zu haben, sondern die auf der Demokratie herumtrampeln und die auch das mit einer gehörigen Portion Wut bis hin zu der Bereitschaft zur Gewalt tun.
Das klingt alarmierend. Sie haben ja auch von einem drastischen Anstieg der rechten Tendenzen gesprochen. Sollten wir uns da jetzt Sorgen machen? Wie schätzen Sie das ein, Ihre Ergebnisse?
Ehrlich gesagt gehöre ich zwar nicht normalerweise zu den Alarmisten, aber dieser drastische Anstieg macht mir schon Sorgen. Insbesondere macht mir der Graubereich Sorgen. Das heißt, die Menschen, die eben in Distanz gehen, ohne dass sie jetzt deutlich antidemokratische Einstellungen haben, aber die eben auch nicht mehr klar demokratische Einstellungen haben. Und das sind eben inzwischen doch über einem Drittel. Sorgen macht mir vor allen Dingen auch, dass eben wir wissen, dass der Großteil der Menschen nach wie vor hinter der Demokratie steht, die von rechtsextremen Tendenzen angegriffen werden, weil sie einer Gruppe angehören, die als irgendwie fremd, anders, unnormal gilt und oder weil sie sich für die Demokratie engagieren. Und das macht vielen Menschen Sorgen und hier müssen wir hinschauen.
Wo vermuten Sie denn die Ursachen für diese Entwicklung und was wären mögliche Lösungen?
Also eine Ursache liegt sicherlich in dem, was wir im Moment als Polykrisen beschreiben, also diese vielen übereinander gelagerten Krisen, die viel Veränderung bedeuten und wo die Menschen eben dann sich lieber die Augen zuschließen und sagen, das überfordert mich und dann gehe ich lieber auf einfache Lösungen, auch wenn sie vielleicht im Hinterkopf wissen, dass es besser wäre, sich sozusagen Veränderungen zu stellen, mit Unterstützung zu stellen, als einfach nicht hinzuschauen. Gleichzeitig ist es aber nur die halbe Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass wir schlummernde Ressentiments seit Jahrhunderten haben, wie den Antisemitismus, auch den Sexismus, der in Zeiten von Krisen leicht wieder aufzuwärmen ist. Und hier ist das Geschäft des Rechtspopulismus und der Rechtsextremen, die den Menschen sagen, du wirst bedroht durch die Veränderung das sozusagen dann nicht progressiv wenden, fangen wir es an, sondern sagen, es ist die Eliten, die euch hier das wegnehmen wollen. Und da haben wir also das Geschäft des Rechtsextremismus, der seit Jahren betrieben wird und das Einsickern, das sehen wir jetzt.
Aber die Krisen werden nicht weggehen. Was sind denn mögliche Lösungen?
Also mögliche Lösung ist auf jeden Fall, die Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, sowohl in ihren Meinungen, auch in ihren antidemokratischen Einnehmen und dafür auch zu sagen, dann bist du dafür auch verantwortlich. Willst du wirklich in so einer Gesellschaft leben? Gleichzeitig aber auch Unterstützung anzubieten und zu sagen, wir helfen uns gegenseitig solidarisch durch die Krisen hindurch und versuchen es besser zu machen. Und dazu gehört eben auch, Bürgerinnen und Bürger als Partnerinnen zu verstehen. Also viele Menschen sind motiviert, möchten mitmachen, sind vielleicht mal mehr oder weniger zähneknirschend, aber grundsätzlich unterstützen sie auch die Demokratie, engagieren sich dafür, helfen sich gegenseitig in der Gesellschaft, unterstützen auch Schwächere. Diejenigen brauchen mehr Unterstützung. Und denn wir wissen, die große Mehrheit möchte, wünscht sich auch mehr Unterstützung für die Schwächsten und ist auch bereit, selber etwas dafür zu tun.
Also es kommt auch auf die Zivilgesellschaft an. Die Co-Autorin der sogenannten Mitte-Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Beate Küpper, hier auf Radio 1 zur Richtung, in die sich die gesellschaftliche Mitte in Deutschland gerade entwickelt. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Willy Brandt, Politiker. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.
Ende der Denkpause.
Heute ist Weltfriedenstag und morgen und an allen anderen Tagen wünschen wir uns das doch eigentlich auch. Bis morgen.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.